Achtung, eine wichtige Mitteilung.
Dieser Podcast könnte dein Leben retten.
Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Podcast-Folge. Heute mal wieder mit einem Gast. Ich habe bei mir den Oliver Hornung. Er ist Prepper und auch Spiegel-Bestseller-Autor. Er hat das Buch geschrieben, das Prepper-Buch. Und ich freue mich, dass er bei mir ist. Hallo Oliver.
Hi.
Wie geht es dir? Direkt mal eine Frage aus der Community.
Mein Opa hat immer gesagt, schlechten Menschen geht's immer gut, insofern geht's mir großartig.
Ach so, okay. Das ist gut. Mir geht's auch wieder gut. Ich hatte kürzlich Corona. Bin jetzt kürzlich aus der Quarantäne raus, bisschen Pech gehabt, genau vor Ostern hatte ich's. Und war wirklich wie so eine Grippe, also wirklich mit einem Tag Fieber, Schüttelfrost und danach wurde zum Glück immer besser. Aber naja.
Hat sich über Ostern dann niedergelegt und bist wieder auferstanden.
So ungefähr, genau. Ja, ich wollte mit dir ein bisschen plaudern über das Buch. Ich habe auch auf Instagram einen Aufruf gemacht, dass die Leute uns ein paar Fragen stellen können. Wollte auch gerade so Anfängerfragen haben, waren auch willkommen. Weil ich so, ja, das Gefühl hatte, also Überschrift dieser Folge sollte sein, Zeitenwende, werden jetzt alle zu Preppern. Und dazu wollte ich mal zwei kurze Sätze aus deinem Buch vorlesen.
Oh, okay.
Und wir knüpfen daran an. Also Satz Nummer 1 oder Absatz Nummer 1. Im Zeitalter der Supermärkte und des Überflusses kommt es den meisten Menschen aber leider nicht mehr in den Sinn, dass die Regale auch mal leer sein könnten.
Genau das erleben wir ja gerade, ne?
Genau. Zweite Sache ist, zur Zeit im Jahr 2020, also dann ist das Buch rausgekommen, ist die EU und die NATO und das Verhältnis zu Russland noch relativ stabil. Es braucht aber nicht viel, damit sich das ändert. So.
Ja, siehst du?
Zwei Sachen, wo man jetzt sagen könnte, hast du irgendwie Nostradamus-mäßig vorausgesagt. Es ist aber ja tatsächlich so, dass jemand, der preppt, der sich so ein bisschen mit Krisenvorsorge beschäftigt, klar, der sieht solche Sachen auch eventuell vorher kommen. Und ich glaube, es zeigt vielen Menschen halt, ja, glaube ich, dass vieles sich von heute auf morgen ändern kann. Also deswegen auch der Titel Zeitenwende. Also der Status quo ist ja jetzt das, was vor einiger Zeit noch gar nicht möglich schien, ist auf einmal da. Also sowohl haben wir wieder teilweise die leeren Regale, sei es Öl oder Haarmilch, die ich heute mal wieder seit langem bekommen habe. Und natürlich, oder natürlich auch sowas wie Krieg in Europa. Also früher undenkbar gewesen, schicken wir einem Land irgendwie Waffen und jetzt geht es um schwere Waffen. Und früher Leute, die gesagt haben, nee, kein Krieg und alles mit Frieden lösen, sagen jetzt auf einmal, nee, wir müssen da jetzt aber ganz viel militärisch unterstützen. Und
hat man von den Grünen auch nicht gedacht, vor ein paar Jahren.
Ja, wir wollen
Panzer in Richtung Russland.
Ja, da, ne, und alles, was mal irgendwie normal schien oder wo es, sage ich mal, eine Grenze, eine rote Linie gab, alles hinfällig, alles irgendwie verschwommen, alles anders. Deswegen halt Zeitenwende. Und ich möchte jetzt auch gar nicht so sehr ins Politische reingehen, sondern deine Einschätzung. Meinst du, jetzt werden alle Prepper oder hat das den Menschen so die Augen geöffnet? Was meinst du dazu?
Ganz kurze Antwort, nein. Bisschen mehr ausgeführt. Die Menschen sind überwiegend faul. Und wir leben jetzt gerade fast 3 Jahren eigentlich in Krisenzeiten, wo die Menschen mal so ein bisschen drüber nachdenken. Ja, die denken jetzt gerade drüber nach und beschäftigen sich gerade auch mit dem Thema Prepping. Sobald alles wieder vorbei ist und alles wieder in normalen Bahnen läuft, wird das sofort wieder aufhören. Da wird es vielleicht ein paar geben, die das weitermachen, aber ich denke, der größte Teil wird genauso weitermachen, wie er vorher aufgehört hat. Da wird sich, glaube ich, bei dem Großteil der Menschen leider nichts ändern, denke ich. Ja. Es hängt natürlich erst davon ab, wie lange die Krise erst noch dauert. Es ist ja Corona, es ist jetzt Russland, es ist Inflation, Rohstoffknappheit. Das ist ja nicht in ein paar Wochen wieder weg. Meine Vermutung ist mal, bis Ende des Jahres wird sich alles wieder normalisiert haben. Und dann leben die Menschen wieder ganz genau wie vorher.
Interessant, dass du das so siehst. Weil eins meiner Ziele oder auch das Ziel eines Prepper-Kollegen von mir, das ich ganz schön finde, ist, Grüße gehen raus an den Philipp, der sagt, ich möchte gerne, dass jeder Mensch Prepper wird. Und was aber wahrscheinlich auch so ein bisschen utopisch ist, wie du schon sagst, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ein Faulheitstier und wahrscheinlich sind vieles wieder Panikkäufe und solche Sachen. Und wenn es dann wieder ruhiger wird, verhält man schnell in alte Muster zurück. Das kann schon sein.
Ja, das glaube ich, sehr, sehr stark sogar. Ich finde, was da ein bisschen das Seltsame ist, dass man als Prepper immer so ein bisschen so der seltsame Vogel ist, wo man eigentlich denkt, das Preppen war jahrtausende lang die Normalität. Weil Preppen ist ja nichts anderes als Vorratshaltung und Vorbereitung auf eventuelle Krisen. Heute sind wir rundum abgesichert. Doch vor 100 Jahren war es nicht so gewesen. Wenn du da mal irgendwie arbeitslos warst, dann warst du am Arsch. Wenn irgendwie Ernteausfall war, dann sind Leute verhungert. Das hast du ja, zumindest in Europa, nicht mehr.
Ja, ja. Stimmt, dass man schon auf jeden Fall in einer großen Komfortzone, ne?
Ja. Aber wir leben ja wirklich irgendwie, wir spielen das Leben eigentlich im Easy-Mode in Europa.
Ja, auch schön gesagt. Wie bist du denn zum Preppen gekommen? Also du sprichst in deinem Buch kurz an, dass du in Australien unterwegs warst als Backpacker und dort in einen Zyklon gekommen bist. Kannst du das genauer beschreiben, was du gesehen hast?
Waren sogar zwei nacheinander. Ich war in Australien als Backpacker, genau, und habe da in Stanthorpe, war ich da, 2 Monate im Zelt gelebt, auf dem Campingplatz. Und genau in der Zeit gab es halt ein paar Zyklone, die über die Ostküste da lang sind. Stanthorpe ist auf so einem Plateau, heißt, da kamen die nicht ganz hoch, da haben wir Glück gehabt. Wir hatten halt schweren Regen und alles, was auch schlimm genug war. Und wenn man dann ein bisschen rausgefahren ist, Richtung Küste, dann hast du halt gesehen, wirklich riesige Überschwemmungen, Häuser weg, Farmen komplett weg, Leute haben alles verloren. Das sieht man in Deutschland hier halt auch öfter, wenn Hochwasser ist. Ich als Berliner kannte das überhaupt nicht, weil wenn hier mal irgendwie die Spree mal ansteigt, merkst du nichts von. Mhm. Und da kam mir erstmal so ein bisschen der Gedanke, hoppala, wenn irgendwo mal alles weg ist, was machst du denn dann eigentlich? Und dann kam eigentlich so nach und nach. Ich würde sagen, die Zyklone waren so der Schlüsselmoment, wo man anfängt, drüber nachzudenken. Und dann hat sich das über die Jahre so ein bisschen gesteigert. Man informiert sich mal, man guckt mal. Auch mal vor allem damals Richtung USA, das ist jetzt schon bald, war ich in Australien, das ist schon fast 18 Jahre her mittlerweile, ach du Scheiße. Dann guckt man auch mal Richtung USA, da ist ja die Prepper-Szene halt riesig. Mhm. Damals kannte man das hier noch gar nicht. Und das fand ich da auch interessant, wie die halt wirklich ihre Vorratshalte betreiben, wie die riesige Selbstversorgerfarmen da aufgemacht haben in den USA. Da bin ich hier in Berlin natürlich weit von weg. Genau, so kam ich halt ein bisschen dahin, habe mich ein bisschen informiert mal. Und mittlerweile denkt man nicht mehr darüber nach, dass er Prepper ist. Weil man hat ja so ein paar Gewohnheiten implementiert, wie Packungen Nudeln extra mitkaufen, als billigstes Beispiel. Und hat automatisch irgendwie Vorrat zu Hause, ohne darüber nachzudenken, so richtig.
Ja, ist schon so ein Lifestyle geworden, ne? Also geht mir auch so.
Ja, ja.
Das ist wie so ein, schon mehr als Hobby, so eine Lebenseinstellung, kann man schon sagen, ne?
Stimmt, ja.
So. Ja, cool. Wie bist du denn dazu gekommen oder was hat dich dazu gebracht, dann das Buch zu schreiben? Also wolltest du dann Wissen noch weitervermitteln, willst du Menschen retten, weil du sagst, so die Menschen sind eher faul und es werden eher nicht alle preppen, aber du versuchst ja wahrscheinlich dann doch ein paar Leute dann abzufangen mit deinem Buch oder was war deine
Intention? Ich habe damals mit meinem Blog angefangen und die Motivation war schon, mehr Menschen zum Preppen zu kriegen. Weil wenn man mal das wirklich mal konsequent zu Ende denkt und man, es tritt wirklich jetzt eine wie auch immer geartete Katastrophe ein und ich bin jetzt einer von nur 1000, die prepped haben, hilft mir das gar nichts. Hm. Wenn 1000 Leute um mich rum verhungern, da bin ich wahrscheinlich auch zu gut Mensch, um mir das angucken zu können. Da willst du schon wenigstens ein paar Leute mehr noch dazu zu kriegen. Ihr preppt mal auch und macht euch voll Gedanken. Hat tatsächlich auch bei ein paar Leuten aus dem Umfeld auch funktioniert. Und anhand der Bücher sehe ich ja auch an den Verkäufen, dass da auch immer mehr Leute sich für interessieren.
Das ist ein guter Übergang. Darf man fragen, Spiegel-Bestseller, wie viele Einheiten muss man dafür verkaufen? Darfst du darüber sprechen?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, das weiß der Verlag.
Das weiß der Verlag, okay. Ja. Müssten schon ein paar Tausend wahrscheinlich sein, oder?
Als Autor wirst du auf keinen Fall reich. So viel kann ich sagen.
Okay, okay.
Ist nett, dass ein bisschen was nebenbei reinkommt, aber es ist überschaubar.
Ja, aber ist ja schön, dass das ja anscheinend ganz gut ankommt, das Buch und das Thema. Ich verlinke euch das noch in den Shownotes. Gerne auch den Blog vom Oliver, könnt ihr euch alles angucken. Kommen wir vielleicht nun zu den Community-Fragen. Ich hatte ja schon angesprochen, dass ich da ein bisschen gesammelt habe, dass die Leute uns Fragen stellen konnten. Und wir werden wahrscheinlich nicht alles schaffen. Es sind auch Fragen dabei, die sind eine eigene Folge wert, auf jeden Fall, weil man da so viel drüber reden kann. Und das Thema Preppen an sich ist ja ein sehr weites Gebiet.
Ja.
Aber ich würde vorschlagen, wir gehen es einfach mal durch, versuchen so viel wie möglich zu schaffen. Und vielleicht versuchen wir einfach so unsere Top-Tipps rauszuhauen. Die Top-Prepper, die halt man vielleicht irgendwo anders nicht hört, das, was vielleicht nicht so offensichtlich ist. Wir können ja mal gucken, wir können uns da ein bisschen ergänzen und was da so rauskommt.
Da bin ich gespannt, leg mal los.
Zyklon, Stichwort, und Naturkatastrophen. Welches Szenario ist für dich am wahrscheinlichsten oder worauf bereitest du dich am meisten vor? Zum Beispiel auch auf einen Stromausfall durch Naturkatastrophen oder was meinst du, was ist am sinnvollsten vielleicht auch für andere?
Wenn man Anfänger ist und gar nicht weiß, worauf man sich vorbereiten soll, dann auf eine Zombie-Apokalypse. Hast du ja selber in einem Podcast-Folge also formuliert, ich habe irgendwie auch ein Buch geschrieben, wenn du auf Zombies vorbereitet bist, bist du auf alles vorbereitet. Ja. Klingt das echt lächerlich, wenn man das so sagt, aber wenn man mal durchdenkt, was eine Zombie-Apokalypse ausmacht, es gibt keine Regierung mehr, die funktioniert, es gibt keine Versorgung mehr, die funktioniert und du hast eine ständige Bedrohung durch eine Kraft von außen, in dem Fall Zombies, können aber auch Menschen sein, ganz normal, die plündern gehen oder irgendwas. Wenn du auf Zombies vorbereitet bist, kann dir eigentlich nichts mehr passieren.
Das fand ich auch sehr witzig, dass ich das in deinem Buch gelesen habe, weil ich habe ja eine Halloween-Spezialfolge auch über Zombie-Apokalypse gemacht.
Ja, die habe ich gehört, ja.
Da ist ja sozusagen das Gleiche rausgekommen. Ne? Wenn du dich auf eine Zombie-Apokalypse vorbereitest, dann bist du auch auf alles andere vorbereitet.
Richtig.
Deswegen fand ich sehr cool, dass ich das auch in deinem Buch gelesen habe. Ja, gibt's eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, weil man, hattest du ja auch in deinem Buch, glaube ich, geschrieben, wenn man da so ein bisschen ja noch das mit Spaß macht oder wenn man sowieso so vielleicht Zombie-Fan ist und das irgendwie noch zu so einem Running-Gag machen kann, dann macht vielleicht das Preppen auch noch mehr Spaß. So, also
ja, man darf halt nicht vergessen, dabei auch logisch zu bleiben. Und jetzt nicht zu sagen, ich schaffe mir jetzt irgendwie sich 1000 Macheten an und eine Armbrust und einen Bogen und sonst sowas, was ich mir zu Hause an Waffen habe. Wie wahrscheinlich ist es, dass man diese Waffen einsetzen kann, effektiv einsetzen kann, auch in der Lage ist dazu und wie wahrscheinlich ist, dass es backfired? Also jemand auf mich aggressiv zukommt, wenn er sieht, ich habe eine Waffe. Das kann ja genau das Gegenteil bewirken. Also was Zombies angeht, fokussiert euch nicht auf irgendwelche Waffen. Lasst den Scheiß sein.
Ja, es geht, glaube ich, eher, was du meinst oder was wir meinen, um die Infrastruktur, was alles nicht
genau funktioniert. Richtig, die Versorgung, genau, richtig. Du bist einfach auf dich gestellt und was brauchst du, wenn wirklich alles zusammenbricht?
Genau. Dann kommen wir schon zur nächsten Frage. Was sollte man alles lagern? Ja, das ist eine Frage, ja, wo fängt man da an?
Ja, fangen wir bei Nahrungsmitteln an. Lager das ein, was du isst. Also das, was du regelmäßig dir zu essen machst, pack dir das auf Lager. Mach ein rotierendes Lager. Wenn du halt einmal die Woche Nudeln isst, pack dir ordentlich Nudeln ein. Nudeln werden nicht schlecht, die halten eine ganze Weile. Wenn du neue kaufst, packst du nach hinten ins Regal. Also ein rotierendes Lager, so das Einfachste. Und fang nicht an, irgendwelchen Spezialkram zu kaufen oder euch irgendwie 25 Kilo Säcke Weizen irgendwie in den Keller zu stellen. Das Zeug kann auch verrotten, wenn das scheiße lagert. Und wie wahrscheinlich ist es, dass ihr im Falle einer Krise anfangt, Getreide zu mahlen und Brot zu backen, wenn ihr es jetzt noch nicht macht? Also lagert das ein, was ihr jetzt schon verbraucht. Und wo ihr auch wisst, wie es schmeckt, wie es zubereitet wird. Genau, das zu Nahrungsmitteln, an Werkzeugausrüstung. Also man sollte auf jeden Fall einen ordentlichen Werkzeugkoffer zu Hause haben. Also allgemeines Werkzeug. Zange, Hämmer, Säge, Messer, was du halt so brauchst. Und dann kommst du darauf an, auf was du dich vorbereiten möchtest. Bist du jemand, der sagt, wenn irgendwie Scheiße passiert, verziehe ich mich? Dann brauchst du natürlich einen ordentlichen Fluchtrucksack, brauchst du sowieso eigentlich. Aber du brauchst halt Ausrüstung, die du transportieren kannst im Auto, wenn du mit Auto wegfahren willst. Wenn du sagst, nee, ich will mich zu Hause einbunkern, musst du dich darauf vorbereiten. Dann brauchst du halt Möglichkeiten, um zum einen deine Türen und Fenster abzusperren, dass keiner reinkommt. Was oft vergessen wird, ist ganz einfach Brandschutz. Habt ihr einen Feuerlöscher zu Hause? Habt ihr Fettlöschspray zu Hause? Habt ihr Löschdecke zu Hause? Das kostet nicht die Welt, könnt ihr euch hinstellen und vergessen. Aber wenn man Feuer ausbricht, braucht das. Und Feuer zu Hause ist, glaube ich, wahrscheinlicher als ein Asteroid, der einschlägt oder irgendwas.
Richtig, richtig. Genau, also ich sag auch immer, ich bin auch eher so weg von diesen Spezial-Sachen, irgendwelche Tactical Food Packs oder irgendwelche E-Pass. Ist ganz nett für einen Fluchtrucksack oder so, aber ja, jetzt sollte nicht der Hauptfokus der Nahrungsquelle sein, sage ich jetzt mal so. Und eigentlich kann man sich ganz gut auf die Broschüre vom Bundesamt für Katastrophenschutz berufen. Also alles, was da drin ist, ist eigentlich sinnvoll und da ist ja auch Ausrüstung drin. Und das sind eigentlich die Basics, die jeder haben sollte. Da kann man nichts mit falsch machen. Ja, und alles, was darüber hinausgeht, das ist, wie du schon sagst, so ein bisschen eigene Geschmackssache, ne?
Richtig.
Genau.
Also für den Stromausfall natürlich Taschenlampe, Kerzen, Batterien, so einfache Sachen. Sowas vergisst man auch oft, gerade wenn man so tief im Thema Prepping drin ist, hast du das halt zu Hause und vergisst dann auch wieder zu erwähnen. Aber deine Info war gut. Diese Broschüre vom BKK, ladet euch die runter. Auf der Website gibt's die ja. Da steht gerade für Anfänger alles Wichtige drin, was ihr für Vorräte für die ersten 14 Tage braucht, was ihr für Ausrüstung zu Hause haben solltet, ein paar Notfalltipps. Also die Broschüre, die ist eigentlich gut aufgearbeitet.
Ja, ja.
Kann man auch nur empfehlen.
Und kann kostet man sich nichts. Sogar zuschicken lassen und kostet nichts.
Ja.
Das ist nicht mal Versandkosten.
Genau.
Also kann ich auch nochmal verlinken.
Macht das auf jeden Fall.
Dazu passt noch, ja, Langzeitnahrung. Also was sollte man einlagern als Langzeitnahrung und welche Lebensmittel für ein rotierendes Lager? Also das hattest du schon ein bisschen angesprochen. Rotierendes Lager würde ich sagen, ja, das, was man am meisten isst, das rotiert am besten, ne?
Da würde ich auch erstmal Gegenfrage stellen, warum willst du es trennen? Warum willst du ein Lager haben mit Langzeitnahrung und ein Lager mit rotierendem Essen? Also, macht für mich jetzt keinen Sinn, weil im Zweifelsfall kann alles schlecht werden. Und wenn ich irgendwie Langzeitnahrung gelagert habe, ist die irgendwann auch schlecht. In ein paar Jahren schmeiße ich sie weg und muss sie neu kaufen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie der Fragesteller das gemeint hat.
Ja, ich glaube, er hat so gemeint, weil, also ich persönlich, bei mir ist es auch so, ich habe halt Lebensmittel, die ich relativ schnell verbrauche und rotiere, die aber trotzdem lange haltbar sind. Das sind Haferflocken und Haarmilch. weil wir das jeden Tag eigentlich fast frühstücken und wäre halt auch für eine Krise auch gut, weil du es halt nicht kühlen musst und auch, wie gesagt, relativ lange haltbar ist. Ich habe aber auch sowas wie einen eisernen Vorrat im Keller, was ich so nie anpacken würde. Also das sind diese Energy 5 Riegel, die irgendwie, wie lange sind die haltbar? 20, 30 Jahre, glaube ich so.
Ja, offiziell 20 Jahre, aber inoffiziell halten die wohl auch ewig. Ich habe die auch zu Hause liegen, ein paar Packungen, weil ich es mal probiert habe. Schmecken sogar gar nicht so übel.
Ja.
Also wenn man nichts hat, geht echt.
Ja, und vielleicht ist das damit gemeint. Also genau, damit hat sich die Frage eigentlich schon beantwortet.
Naja, was auf jeden Fall man nicht vergessen darf, Konservendosen.
Genau, und Konservendosen.
Ja.
Genau.
Weil ich sage gerade mal so Hülsenfrüchte, eine super wertvolle Proteinquelle, kann man auch trocken kaufen, brauchst aber viel Energie, um die erstmal wieder weich zu kriegen. Wenn man da jetzt Kichererbsen, Kidneybohnen, grüne Bohnen oder irgendwas kauft, die kann man ja theoretisch sogar kalt aus der Dose essen, weil die sind ja gekocht. Und alles in Konserven ist theoretisch auch unendlich lange haltbar.
Ja, genau. Steht ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf, aber in anderen Ländern, habe ich gehört, gibt es sowas nicht mal auf Dosen, weil die theoretisch halt wirklich unendlich lange haltbar sind.
Genau. Also, solange die nicht aufgebläht sind, die Dosen, das heißt, wenn sie bombiert sind, dann wegschmeißen, aber solange die Dose aussieht wie eine Dose, kannst du auch mal essen, auch in 50 Jahren noch.
Ja. Genau, und die Dose an sich ist, glaube ich, auch so ein bisschen so das Symbol für Preppen oder so, würde ich sagen. Die Konservendose, würde ich sagen.
Ja, ich glaube auch, dass das eigentlich auch das Einfachste, wie man anfangen kann. Gerade bei diesen Dosensuppen würde ich aber auch gucken, guck mal auf Kaloriengehalt, da hast du teilweise echt Scheiße bei, wo du wirklich irgendwie 3-4 Dosen einfach essen müsstest, um auf deine Kalorien zu kommen. Da musst du auf jeden Fall auch vergleichen.
Und vielleicht auch da nochmal auch gucken, was man da gerne mag. Also nicht irgendwelche Ravioli, die man sowieso nicht mag, sondern den Fehler habe ich am Anfang ein bisschen gemacht. Ich habe mir halt Dosenfleisch geholt.
Habe ich auch gemacht, ja.
Und weil ich dachte, ja, du brauchst ja Fleisch in der Krise, irgendwie Proteine oder so. Aber so an sich würde ich, glaube ich, nie Dosenfleisch essen.
Also ich habe es einmal probiert, es ist so ekelhaft.
Ja, ich glaube, das würde ich mir
auch nicht... Nee, ich habe also bevor ihr viele Dosen kauft, probiert sie und kauft dann erst. Ich habe noch 5 Dosen im Schrank stehen von damals. Mit wegschmeißen tust du nicht, das wäre Blödsinn. Aber so essen, nee.
Ja.
Brauche ich nicht.
Kommen wir mal vom Essen aufs Trinken. Eigentlich auch sehr essentiell Wasser und Wasseraufbereitung. Da kam die Frage, was kann man abgesehen von Mikropur-Tabletten noch dazu nutzen, das Wasser aufzubereiten und auch haltbar zu machen?
Wasserfilter. Es gibt Campingwasserfilter, die können auch echt teuer werden. Oder bau dir einen selbst, da brauchst du nicht viel von. Da gibt's Anleitungen im Internet. Da hast du, weiß ich, Sand, Aktivkohle, Kies oder irgendwas drin. Wasser abkochen. Und Wasser haltbar machen, ja, Wasser an sich, in Flaschen zum Beispiel, wird nicht schlecht. Also Wasser in Flaschen brauchst du nicht haltbar machen. Ich habe auch ein paar Kästen Wasser stehen, am Ende an Glasflaschen, weil die Plastikflaschen, die haben ein paar Verfallsdatum drauf. Das bedeutet, dass ab dem Tag quasi Plastik von der Flasche ans Wasser übergeht, was aber in der Krise eigentlich auch scheißegal ist.
Ja, da hat man ein anderes Problem wahrscheinlich.
Genau. Ansonsten ganz simpel Wasser abkochen.
Ja, was mir noch dazu einfällt, ich habe zum Beispiel in Kanistern auch Wasser. Und da gibt's einen alten Trick, dass man zum Beispiel eine Silbermünze reinwerfen kann. Und diese Ionen töten die Bakterien. Also man kennt es auch vielleicht von Deos, hat der eine oder andere vielleicht gelesen, da sind auch manchmal so Silberionen drin und so ist das gleiche Prinzip, dass das.
Das ist ein guter Tipp, ja.
Bakterien tötet. Genau, haben vielleicht auch nicht alle auf den Schirm. Genau. Ansonsten, ich glaube, Lagern von Wasser ist sowieso ein bisschen schwierig, deswegen gut, dass du das sagst mit den Filtern. Man muss halt irgendwie, wenn man kann, auch Wasser möglichst auffangen können, ob es jetzt Regenwasser ist oder herausfinden vielleicht, wo der nächste Bach in der Nähe ist.
Also ich weiß nicht, wie es steht, hier in Berlin haben wir Notfallbrunnen.
Oder Notfallbrunnen.
Da wird sich um die Ecke so eine grüne große Pumpe stehen. Die ist, wenn nicht gerade Winter ist, kannst du da immer Wasser pumpen.
Okay.
Und das ist extra für so eine Fälle gedacht, noch aus DDR-Zeiten stammen die. Sind hier noch im Betrieb in Berlin. Ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist. Ich kenne mich hier nur aus Berlin halt gut aus. Da stehen die Dinger halt auch überall rum.
Und die sind ganz halt am Funktionieren? Oder?
Ja, die sind, im Winter sind die abgeschaltet, wegen Frost, ist klar.
Ja.
Und jetzt im Frühjahr wird das wieder aufgedreht, das Wasser. Und dann kannst du ganz normal, halt so eine große Schwengelpumpe, kannst du dich ansetzen und kannst Wasser pumpen. Die Kinder spielen da auch im Sommer mal mit rum.
Ach, interessant. Das ist ja cool. Mhm. Okay, cool. Die
Das ist halt das Gute, wenn man in Berlin mal Zahn wohnt.
Ja, aber gut, irgendwas muss man ja machen, um die Bevölkerung zu versorgen. Da ist schon gut, dass die das haben. Ich habe, glaube ich, gehört, werden aber leider immer weniger oder genauso wie mit den Bunkern, dass da alles nicht so ganz instand gehalten wird. Ne? Also wenn man da schon so einen bei sich in der Nähe hat, oder sollte man auf jeden Fall herausfinden, wo der nächste funktionierende dann ist. Ne? Also
gar nicht mehr. Also ich kann jetzt nur für Berlin sprechen, hier gibt es keine Schutzräume.
Keine Schutzräume, ja.
Nee, in Berlin gibt es keine Schutzräume. Da kannst du wirklich nur dich in U-Bahn-Schacht stellen oder irgendwas, wenn du irgendwie Schutz vor irgendwas brauchst, aber die Schutzräume gibt's nicht. Ich weiß vielleicht, dass in der Schweiz bis vor ein paar Jahren war es gesetzlich vorgeschrieben, dass beim Hausneubau auch ein Schutzraum im Keller installiert werden muss. Das ist aber, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr so.
Da hatte ich auch eine interessante Folge mit der Anna aus der Schweiz, könnt ihr euch auch nochmal anhören. Da ist die Kultur auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen eine andere. Da gibt es viele solche Häuser, Requis hießen die, glaube ich, französisches Wort. Auf jeden Fall solche Häuser, die wie so eine Bug-Out-Location sind, also die wirklich keinen Strom oder fließendes Wasser haben, sondern du musst dir das da alles selber beschaffen und ja, auch ganz interessant. Und ja, bei anderen Ländern, die haben ja noch sehr viel aus dem Kalten Krieg immer noch und oder haben das umfunktioniert zu, da habe ich letztens noch einen Bericht gesehen, in Finnland war das, glaube ich, oder Schweden. Da hatten die unter der Erde ein Schwimmbad. Und im Notfall können die das Wasser da rauslassen und dann können da die Menschen ja liegen, schlafen und halt Schutz vor irgendwelchen Atombomben finden. Fand ich auch ganz interessant.
Und nicht schlecht. Aber ich vermute immer so eine Sache. Na gut, jetzt wo der Krieg mit Russland hier irgendwie in der Ukraine vor der Tür steht, werden so eine Sache vielleicht auch wieder mal ein bisschen mehr gefördert. Weil ich weiß, dass in vielen Ländern da nichts mehr wie neu gebaut wird oder instand gehalten wird, teilweise auch zurückgebaut wird, weil einfach die Notwendigkeit nicht mehr da war, weil der Krieg ist ja vorbei.
Mhm.
Aber das ändert sich ja auch gerade.
Ja. Aber summa summarum, auf jeden Fall macht euch vorher Gedanken, wo kriegt man Wasser her, also nächster Notbrunnen, wo vielleicht ist ja der nächste Schutzraum, auf jeden Fall, bevor die Krise beginnt.
Ja.
Nächste Frage war Notstromaggregat. Ja, einfach ein paar Hinweise dazu. Also ich selber zum Beispiel habe kein Notstromaggregat, habe mich bewusst dagegen entschieden. Also im Sinne von so ein Benzinaggregat aus dem Baumarkt, wo man da jetzt irgendwas mit betreiben könnte. Erstens, weil es einfach total laut ist und Leute auf dich aufmerksam macht. Zweitens, ja, weil du trotzdem auch Benzin dafür brauchst oder ne, irgendwelche Ressourcen, die du halt ja auch teuer beschaffen musst und halt auch nicht unendlich auf Lager hast. Und drittens, weil es auch, ja, man wird dann nicht ewig irgendwie seinen Kühlschrank mit betreiben können oder so, weil so lange halten die Dinge auch nicht. Und es ist wohl auch so, dass die Stromschwankungen da ja auch ziemlich groß sein können, so dass du dir zum Beispiel auch irgendwelche Elektrogeräte, die empfindlich sind, mit kaputt machen könntest. Wie stehst du dazu? Hast du ein Notstromaggregat?
Du hast mal gute Punkte angesprochen. Ich habe einen Solargenerator. Da hast du ein Solarpanel bei und eine große Akkubox. Kostet 100 Euro. Die kostet mittlerweile auch nicht mehr so viel.
So eine Powerstation meinst du, ne? So eine große Powerbank sozusagen mit Solarpanel.
Ja, ist schon etwas größer.
Ja.
Generatoren sehe ich ähnlich wie du. Du musst den Treibstoff irgendwo lagern können. In der Wohnung kannst du den nicht betreiben. Genau. Wegen den Abgasen. gesetzt den Fall, dass überall der Strom ausgefallen ist und gerade bei dir ist noch Licht, da kannst du ja auch eine Zielscheibe auf dem Rücken malen.
Mhm.
Also brauchst du nicht. Mit Solargenerator finde ich halt noch, ja, muss man auch nicht unbedingt haben. Man kann da Handys damit laden, man kann ein bisschen Licht machen. Aber ganz ehrlich, das wäre so das Letzte, was ich mir kaufen würde, wenn ich mit Preppen anfange. Erstmal alles andere und wenn dann du nichts mehr zu tun hast, dann kannst du dir sowas Gedanken machen. Ansonsten Stromgenerator lass erstmal sein.
Ja, sehe ich auch so. Dazu passt vielleicht auch die Frage, ja, Urban Prepping, also was macht man zum Beispiel, wenn man wenig Platz hat, vielleicht sogar gar keinen Balkon hat, also es ist ja nicht jeder in der guten Situation, ein Haus mit Garten zu haben oder einen großen Balkon zu haben, manche haben ja gar nichts davon, was würdest du diesen Menschen empfehlen?
Ich bin in genau so einer Situation, ich wohne auch in einer Mietwohnung. Wir haben einen Balkon, der ist aber auch nicht groß. Wir haben im Flur von Ikea so ein paar schmale, sehr hohe Regale gekauft, wo wir unser Vorrat drin haben. Man muss halt auch ein bisschen blickig sein und Ecken nutzen, die einfach noch frei sind. Zum Beispiel unterm Bett, auf dem Schrank, hinter einer Tür. Guck einfach, wo hast du Platz? Wo staubt's eigentlich nur ein? Wo kannst du vielleicht eine Kiste hinstellen? Du musst halt ein bisschen das verteilen. Ja, ich wohne auf, was haben wir, 60 Quadratmeter mit 3 Räumen. Da haben wir alles untergekriegt. Wir haben einen kleinen Keller, da stehen nur die Fahrräder drin, da sind uns nichts. Ansonsten, wie gesagt, unter Bett, Schrank, Schreibtisch, überall hast du kleine Ecken, wo was reinpasst. Wenn man eine Frau zu Hause hat, kann man es auch so hinstellen, dass es noch einigermaßen ansprechend aussieht, dass die Frau sich nicht aufregt, von wegen, hier steht so viel Kram rum. Geht alles.
Ja.
Man muss einfach ein bisschen die Augen aufhalten und viele Sachen brauchst du nicht ständig. Pack die ganz oben auf den Schrank, stapel die aufeinander, da guckst du eh nicht hin.
Ja, also auch und kreativ sein halt, ne? Wie du sagtest.
Ja.
Ne? Unterm Bett, jeden kleinen Platz ausnutzen. Also ich habe auch angefangen zu preppen. Da haben wir noch in der Stadt gewohnt, auch in der Wohnung. Und ja, da muss man einfach kreativ werden und jeden kleinen Platz ausnutzen auf jeden Fall. Ne? In die Höhe gehen, wenn man einen Balkon hat, gibt es auch dieses vertikale Gärtnern, also dass man nicht in die Breite geht, sondern in die Höhe geht. Dass man sich zum Beispiel, habe ich mir letztens noch gekauft, einen Kartoffelturm sich dahinstellt, weil man ja da kein großes Feld irgendwie bepflanzen kann. Also da gibt's auch Bücher dazu zum vertikalen Gärtnern zum Beispiel oder zum Urban Prepping auch speziell. Was mir hier noch zu einfällt, dass man in der Stadt oder in der Wohnung das Problem hat mit Hitze und Heizung und Feuer beziehungsweise auch Essen warm machen. Und da habe ich eine richtig coole Lösung letztens gesehen, die mit Chemie funktioniert. Das heißt Barocook. Und da hast du so Heatpacks, die mit Kalk funktionieren, irgendwie so ein spezieller. Und der macht dann so eine chemische Reaktion und wird dann irgendwie bis zu 90 Grad heiß, eine halbe Stunde lang. Und dann kannst du in 20 Minuten so deinen Reis schön warm machen und weich machen. Das fand ich eine ganz smarte Lösung. Hatte ich vorher auch noch nicht auf dem Schirm und ist, glaube ich, so fürs Urban Prepping eine ganz coole Lösung, weil du hast ja auch die Gefahr, alles, was irgendwie mit Gas und Feuer zu tun hat in der Wohnung, entweder du hast, wie du schon erwähnt hast, die Brandgefahr oder du hast die Gefahr von Kohlenmonoxid hier, Dioxid,
Monoxid? Kohlenmonoxid.
Genau, Vergiftungsgefahr halt, genau.
Ja, richtig. Würde man auch nicht unterschätzen, ja, offenes Feuer in der Wohnung ist immer eine schlechte Idee.
Genau, deswegen muss man da auf jeden Fall aufpassen. Und aber auch da zur Not kann man zum Beispiel auch wieder die Dose nehmen, die kann man zur Not auch kalt essen. Dann, ne, schmeckt ist halt nicht geil, aber ist zur Not auch weich und kann man essen, ohne dass man da irgendwie groß Aufwand haben muss. Genau.
Richtig, genau. Und siehst du, wo wir jetzt über Wasser waren? Das ganze Gemüse liegt ja auch mal in so einem Ekelwasser drin. Das ist dann nicht wegschütten, sondern trinken.
Richtig, richtig. Gurkenwasser schmeckt gar nicht mal so schlecht.
Das Essigwasser, na lecker.
Das ist auch gut, wenn man einen Kater hat, habe ich gehört. Kommen wir zur Frage Nummer 7. Und zwar Autopreppen hat einer geschrieben. Damit ist wahrscheinlich gemeint, ja, was sollte man alles im Auto haben? Hm. Was sollte man beachten? Was fällt dir dazu ein?
Erstmal musst du dir überlegen, wie lang ist die Strecke, die du regelmäßig mit Auto fährst. Wenn du mit Auto 20 Minuten fährst, brauchst du im Auto nicht preppen, weil da kannst du nach Hause laufen. Das gängigste Werkzeug ist im Auto, Erste-Hilfe-Kasten ist im Auto. Was du dir noch einpacken kannst, wenn du dich als Fluchtauto nutzen kannst, Dachgepäckträger raufschrauben und kleine Ersatzteile, Sicherungen, Glühbirnen, alles, was du am Auto selber wechseln kannst, pack dir das hinten rein, nimmt auch nicht viel Platz weg. Ansonsten Lebensmittel oder was würde ich halt im Auto nicht lagern. Du hast heiße Tage, du hast kalte Tage, das verdirbt dir schnell. Starthilfekabel, also eigentlich musst du überlegen, was brauche ich, um ein Auto zu reparieren. Insofern man es noch reparieren kann.
Ja, wollte ich gerade sagen, heutzutage ist das ja ein bisschen schwierig. Also früher konntest du ja gefühlt fast alles selber machen.
Ja.
Und bei den ganz alten Autos irgendwie noch den Keilriemen durch eine Strumpfhose oder so ersetzen. Ja. Und heute musst du da in 90% der Fälle mit einem Laptop dran gehen.
Ja, richtig, richtig.
Programmieren.
Also eigentlich, heutzutage, wenn du wirklich ein modernes Auto hast und das Auto verreckt dir in der Krise, ist das Auto einfach im Arsch. Kannst du einfach nicht mehr benutzen. Ist einfach so.
Genau. So. Deswegen so auf dieses Reparieren setze ich jetzt gar nicht so sehr meinen Fokus. Nee. Klar, ich habe auch Starterkabel und sowas, habe ich auch immer drin. Mhm. Aber was ich auch habe, sind ja so Sachen wie ja so ein kleines EDC, so Feuerstahl, ja. Messer ja. Und alles, was du halt gebrauchen könntest, um halt wieder nach Hause zu kommen.
Ja, deswegen am Anfang meine Idee, überleg, wie lange ist die Strecke, die du fährst.
Genau.
Weil und die meisten Leute können nach Hause laufen, theoretisch.
Genau, genau. Und vielleicht, wenn es ein bisschen länger ist und du auch viele Sachen vielleicht hast, also ich würde es halt im Auto, man hat ja auch immer das Platzproblem und man muss die Sachen irgendwie so ein bisschen verteilen und irgendwo reinquetschen. Und dann gibt es so Rucksäcke, die du ganz klein zusammenrollen kannst. Und wenn du aber in einer Krise, wenn wirklich irgendwie Stau ist, wirst du mit einem Auto höchstwahrscheinlich, ja, oder ein EMP, das Auto geht kaputt, was weiß ich, du wirst das Auto halt nicht mehr benutzen können. Ja. Und damit du nicht alles mit deinen zwei Händen schleppen musst, kannst du dir so einen kleinen Packsack, Rucksack, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber so ein gibt's so richtig coole kleine Rucksäcke, die du ganz klein machen kannst und dann kannst du die ausbreiten, dein Zeug reinschmeißen und dann kannst du halt damit nach Hause gehen.
Genau, ja, ist halt die Frage ist halt auch sehr unspezifisch gestellt. Was willst du genau?
Ja.
Wenn du wirklich 100 Kilometer nach Hause brauchst, dann brauchst du natürlich ein bisschen mehr als ein Starthilfekabel. Dann brauchst du natürlich auch einen zweiten Fluchtrucksack im Auto, wie jedenfalls, ne? Und gut, was du machen kannst, ist, wenn du morgens ins Auto steigst, pack dir eine Flasche Wasser mit rein. Die kannst du immer wieder mit austauschen, zum Beispiel.
Ja, ja.
Aber stimmt. Auto ist halt, ja, schwierige Sache. Weil im Notfall, ja, gerade auf der Flucht, du kommst mit dem Auto nicht weit. Weil wenn du fliehst, fliehen alle.
Genau.
Du stehst im Stau.
Genau, genau.
Ja, die Chance, dass du wirklich derjenige bist, der es zuerst begreift und zuerst abhaut, ist so extrem gering.
Ja. Aber was ich halt schon gut finde, so die wichtigsten Survival-Sachen irgendwie dabei zu haben, so ein Everyday Carry, was man halt auch im Auto hat. Und weil die Krise wird ja, oder irgendwas Schlimmes wird ja wahrscheinlich nicht passieren, wenn du zu Hause sitzt und sagst, okay, jetzt kann die Krise kommen, ich bin bestens vorbereitet.
Ja.
Wird wahrscheinlich eher passieren, wenn du in der Arbeit sitzt oder halt irgendwo unterwegs bist, ne? Deswegen. Ja.
Wenn du am wenigsten gebrauchen kannst, dann passiert immer irgendwas.
Genau, genau. Deswegen, da kann man sich schon ruhig ein paar Gedanken mehr machen. Was ich noch gut sagen kann, so die größten Fails, die ich hatte beim Autopreppen, weil, wie du schon sagtest, es gibt so ein paar Sachen, die man beachten muss. Einmal das Wetter, also das Auto wird extrem heiß im Sommer und extrem kalt im Winter.
Ja.
Und wenn du halt Wasserflaschen da lagerst, ne, wer in Chemie aufgepasst hat, weiß, Wasser dehnt sich aus. die Anomalie des Wassers, ne, wenn es gefriert. Und das kann dir halt bei so einer Plastikflasche den Boden raushauen. Mhm. Und dann ist das ganze Wasser am Auto. Ist mir tatsächlich auch schon mal passiert. Typische Anfängerfehler. Was ist mir noch passiert? Ich hatte eine Tasche, so ein kleines EDC hatte ich im Notfallrad, also im diesen Radkasten im Kofferraum. Mhm. Und da ist mir tatsächlich, die Tasche hat mir angefangen zu schimmeln, weil da irgendwie zu hohe Luftfeuchtigkeit oder so drin war.
Ja, klar, kein Luftaustausch.
Mhm. Ja, genau. Und was war das Dritte? Das Dritte hatte ich, glaube ich, schon gesagt mit dem Rucksack. Genau, auf jeden Fall Wasser einmal regelmäßig austauschen, am besten auch nicht ganz voll immer die Flaschen. Und also wie du schon sagst, die Sachen gehen schnell kaputt. Am besten auch keine Schokoriegel irgendwie reintun, die schmelzen könnten, sondern halt normale Riegel halt ohne Schokolade irgendwie so. Da muss man ein paar Sachen auf jeden Fall beachten. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, immer was dabei zu haben, ein bisschen was zu trinken. Wenn man in Urlaub fährt, kann man sich natürlich 1, 2, 3 größere Flaschen direkt mitnehmen.
Ja, richtig.
Auch nicht verkehrt. Ja.
Was mir gerade noch einfällt, es gibt so ein Notfallwasser, Seven Oceans heißt es, glaube ich. Das ist in so Alufolie verpackt und extra mal in Plastik und alles. Das ist eigentlich für Schiffe gedacht, was in diesen Notfallinseln drin ist. Das ist halt richtig lange haltbar und soll wohl auch extreme Temperaturschwankungen überstehen. Ich hatte es die ganze Weile im Auto gehabt, sowas, und war auch tatsächlich lange genießbar. War bei Frost drin, war bei Hitze drin. Es hat halt ein bisschen abgestanden geschmeckt, aber ging.
Mhm.
Ist halt arschteuer, ne?
Ja, genau, genau, das wollte ich auch noch sagen. Die habe ich jetzt nämlich auch im Auto. Also die Flaschen habe ich komplett verbannt aus dem Auto. Mhm. Außer jetzt, wenn ich in den Urlaub fahre oder größere Strecken, dann nehme ich mir eine Wasserflasche mit. Und sonst habe ich auch das Wasser in Tüten. Immer sehr skeptisch, aber tatsächlich halten die halt auch den Frost und so aus im Auto.
Ja, die halten richtig was aus. Mint ist nicht das geilste Wasser der Welt. Und ist natürlich auch krass viel Müll, was du da produzierst. Da wirklich, was hast du denn da in so einem Tütchen drinne? Halben Liter oder irgendwas?
Ich glaube nicht.
Dann ist nochmal abgepackt, also es ist echt wenig.
Ja.
Aber echt für Notfall.
Ja, ja, halt nur für den allerschlimmsten Notfall, wenn du kurz verdursten bist oder so, dann, ja.
Ja.
Genau, und da kann man auch, gibt's ja auch diese kleinen Wasserfilter, kennt man ja auch, so einen kann man auch im Auto haben, dass wenn man unterwegs ist, dann vielleicht zur Not auch irgendwie mal aus dem Bach trinken kann oder so, genau.
Ja, dieses Survival-Strohhalme meinst du?
Genau, zum Beispiel, oder Livestraw heißen die, oder?
Genau, also, genau.
Mhm. Ja.
Die sind auch gar nicht so teuer, also die kann man auch echt reinpacken. Die kann man eigentlich auch im EDC drin haben.
Ja. Dann, zur nächsten Frage. Ja, genau, da bist du schon ein bisschen drauf eingegangen. Wie stehst du zu Waffen im Preparedness-Plan? Also auch vielleicht in Bezug auf Plünderer und solche Geschichten.
Mal ganz ehrlich, lass den Kack sein. Wozu? Wozu willst du echt aktiven Menschen töten? Also sehe ich nicht. Schlagstöcke und sowas, ja. Um einfach Angriffe abzuwehren, aber um aktiven Menschen zu töten, packe ich mir nichts auf Lager. Also habe ich auch nichts. Ich kann mich verteidigen mit meinen Schlagstöcken oder irgendwas. Messer hast du so oder so zu Hause. Aber da muss man wirklich mal in sich gehen und sagen, bin ich in der Lage und will ich einfach einen Menschen töten?
Genau.
Und ich behaupte, du brauchst es nicht. Auch in der Krise nicht. Man sieht es ja dann wirklich irgendwo, richtig schlimme Sachen passiert sind in Deutschland, wie die Fluten, die wir hatten. Gab es da große Probleme mit Plünderern? Ich bin der Meinung, nein. Und wenn man in einer guten Nachbarschaft ist, wie man die Nachbarn kennt, dann unterstützt man sich gegenseitig. Und wenn er halt 2, 3 Nachbarn sich gegen irgendwie so eine Bande darstellen, die da plündern will, da pissen sie auch ganz schnell. Also ich bin kein Pazifist oder irgendwas, ganz und gar nicht. Aber letztendlich, wenn man eine Waffe zieht, droht eine Situation eher noch weiter zu eskalieren.
Ja, sehe ich ähnlich. Also Wobei ich da noch einen Unterschied sehe. Also ich bin auf jeden Fall auch gegen jegliche Form von Gewalt und Krieg. Da sehe ich aber einen Unterschied noch zur Selbstverteidigung und zu Waffen. Mhm. Krieg ist super scheiße und die Zivilbevölkerung leidet da am meisten. Aber man sieht ja auch, dass man ja auch Waffen, das ist jetzt wieder aktuelles Thema mit der Ukraine und so. Mhm. Die Ukraine hätte zum Beispiel jetzt gar nicht so lange durchgehalten, wenn sie jetzt keine Waffen gehabt hätten und weiter liefert bekommen.
Ja. Die Zivilbevölkerung hat aber keine Waffen. Die Zivilbevölkerung wurde dann bewaffnet.
Ja. Genau. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass man schon, auch wenn man jetzt super pazifistisch ist, ja trotzdem davon ausgehen muss, dass es halt Menschen gibt, die nicht so gut gesinnt sind. Es gibt halt böse Menschen, so, ist ja Fakt. Mhm. So, und da sollte man auf jeden Fall auch vielleicht das eine oder andere zu Hause haben. Schusswaffen habe ich auch nicht. Was mich vielleicht irgendwann mal in Zukunft interessieren würde, vielleicht mal so einen Jägerschein zu machen, aber auch vielleicht, ja, auch die Tiere kennenzulernen. Und man lernt dann ja auch, wie man so ein Tier ausnimmt und das verarbeitet.
Das macht Sinn, ja.
Das finde ich schon ganz interessant. Ja. Ich habe auch früher viel geangelt in meiner Jugend und da macht man ja auch, lernt man viel kennen, also da, weil da sagen ja auch manche Menschen, ja, irgendwie, ja, das ist nur Tiere töten oder so, aber ich sehe das halt ein bisschen anders, weil ich finde, man schätzt das ganz anders wert, wenn man es halt irgendwie selber erlegt und den Fisch ausnimmt und so.
Ja.
Hat man ein ganz anderes Verhältnis dazu und zu Fleisch und so. Und ja, wächst halt nicht im Supermarkt. Genau, jetzt bin ich aber ein bisschen vom Thema abgekommen. Bewaffnung, schwieriges Thema, auf jeden Fall nur legale Sachen, so bringt nichts, sich da irgendwie was illegal zu holen und irgendwie im schlimmsten Fall einen Menschen zu erschießen, wie du schon sagst, weil ich glaube, die wenigsten sind so tough, dass sie irgendeinen einfach abknallen können und es geht so spurlos an denen vorbei.
Ja, in der Fantasie ist da immer ein ganz starker Held,
ja,
aber ich glaube, in Realität würde ich aufpassen. Also es gibt nicht umsonst genug Kriegstraumatisierte.
Das wollte ich auch gerade sagen.
Ich sag mal ganz ehrlich, wenn es zur Landesverteidigung kommt, na selbstverständlich würde ich zur Waffe greifen und mein Land hier verteidigen. Finde ich eine geile Debatte, weil meine Familie ist hier und die will ich beschützen. Aber aktiv jemanden mit einer Waffe zu bedrohen, ich bin echt skeptisch, weil ich denke, es wird einfach nur eskalieren, so eine Situation.
Genau. Und man kann es ja auch so sehen. Stell mal vor, du schießt da wirklich einen ab, sei es auch mit einer Armbrust oder so, und dann ein paar Tage später ist die Krise vorbei. Dann wirst du da auf jeden Fall auch zur Rechenschaft gezogen von der Justiz, von Polizei und Co. Und da hast du dann auch nichts von. Und wenn wirklich die Welt am Arsch ist, dass es irgendwie keine Polizei mehr gibt, dann wird aber auch vielleicht die Nachbarschaft dich dann lynchen, wenn du einen von denen irgendwie umgebracht hast oder so.
Ja, vermutlich. Also ich finde, gerade wenn es irgendwie in Krise geht, setzt auf Zusammenhalt und nicht auf Gegeneinander.
Genau.
Weil Menschen sind keine Einzelgänger. Menschen haben im Stamm, im Rudel überlebt. Der Stamm ist richtig. So wird es auch in der Krise sein.
Genau. Aber ja, vielleicht nochmal abschließend. Also Waffen sollte man auch haben. Vielleicht Pfefferspray, wie du sagst. Ja. Schlagstöcke hat vielleicht den Nachteil, dass man den sehr nah an sich ranlassen muss, den Gegner.
Mhm.
Das fällt mir vielleicht dazu noch ein. Ich finde halt Pfeffersprays gut, weil du halt das sehr einfach zu bedienen. Es ist relativ.
Ja, das dachte ich so schnell. Test es mal. Einmal gegen Wind und dann ist nicht mehr so einfach zu bedienen. Am besten Pfeffergel. Das verbreitet nicht so Nebel. Aber alles, was man zu Hause hat, mindestens einmal testen. Wenn du Pfefferspray kaufen willst, kauf dir zwei Dosen. Eine zum Testen. Test es auch mal an dir selber.
Mhm.
Damit du weißt, wie es überhaupt wirkt, weil solche CS-Gas zum Beispiel brauchst du ja nicht anschaffen.
Genau.
CS-Gas, wirst du aggressiver durch.
Ja, da muss man vielleicht noch dazu sagen, hier rechtlicher Hinweis, Pfefferspray offiziell darf man es nur gegen Tiere einsetzen.
Ja, wir reden ja auch nur von wildgewordenen Hunden, die hier wohl nur eindringen.
Genau, aber das ist ja auch das Komische, hier deutsches Waffengesetz und so, in einer Notwehrsituation darfst du es wieder einsetzen. Also ist eigentlich, ja. Naja, aber wollte ich nur noch mal gesagt haben, nicht, dass die Leute hier sagen, hier ihr animiert irgendwie zu Straftaten oder so.
Niemals.
Genau, und jeder ist, glaube ich, bereit, seine Familie im Extremfall zu verteidigen und sollte deswegen auch was zu Hause haben, finde ich, für so einen Notfall. Aber ja, wie du schon sagst, nicht übertreiben.
Was vielleicht auch ein guter Hinweis ist, anstatt Waffen vielleicht lernen Kampfsport. Am einfachsten für jemanden, der gar keine Ahnung hat, ist Krav Maga, so israelischer Kampfsport, der sehr intuitiv ist. Wo man einen Gegner leicht überwältigen kann, wo du aber auch lernst zu deeskalieren.
Ja, genau. Kampfsport mache ich auch, kann ich auch sehr empfehlen. Jetzt wegen Corona bin ich jetzt ein bisschen aus dem Training raus, aber sobald die ganzen Clubs und so wieder aufmachen, dann will ich mich auf jeden Fall auch wieder anmelden.
Ja.
Und genau, man muss es auf jeden Fall trainieren. Es bringt nichts irgendwie, sich nur ein Buch dazu durchzulesen oder sich einen Videokurs anzuschauen. Ja. Man muss auf jeden Fall trainieren. Richtig. Und ja, genau, im Prinzip lernt man ja auch im Krav Maga, alles kann eine Waffe sein. Und du kannst eine Zeitung sogar fest zu knüllen, dann ist das auch hart und kannst das irgendwie als Kubotan oder so einsetzen, als Stechwaffe. Du kannst einen Ast nehmen, einen Stein schmeißen. Also im Prinzip kann ja auch alles eine Waffe sein, ne?
Richtig, genau.
Genau. Gut. Welche Tools oder in Klammern Handwerkstools sind essentiell und vielleicht auch welche Sachen vergisst man gerne? Also du hattest schon angesprochen, den gut sortierten Werkzeugkoffer sollte man im Haus haben.
Genau.
Welche Tools findest du noch so am wichtigsten, woran man vielleicht auch gar nicht so denkt im ersten Augenblick?
Ich glaube, das ist alles sehr offensichtlich. Gerade unterwegs oder auch im Auto, im Handschuhfach, ein Leatherman, also dieses Multitool, wo alles Mögliche dran ist. Mit normales Taschenmesser hat man nochmal einstecken. Axt, Säge, also ich finde, es gibt jetzt nicht das außergewöhnliche Tool, was man halt immer gerne vergisst, weil alles an Werkzeug ist essentiell. Ich bin Hobby-Heimwerker, habe eher eine ganze Menge Kram zu Hause und Werkzeug ist auch mittlerweile nicht mehr teuer. Wenn auch wenn es irgend so ein China-Kram ist, ist es besser als nix.
Ja, ja. Also, ja, würde ich auch sagen, also Werkzeugkoffer auf jeden Fall sollte jeder haben. Gibt ja auch wirklich Leute, die das sich immer nur leihen oder so. Also ich hatte auch lange Zeit, ich hatte mal so einen Werkzeugkoffer, wo alles so zusammen, wild zusammengeworfen war und irgendwie wild durcheinander alles und dann habe ich mir einmal einen richtigen Werkzeugkoffer geholt und den benutze ich jetzt auch ganze Zeit und tue immer alles zurück wieder an seinen Platz und alles schön ordentlich so, da hat man doch lange...
Ja, ist so richtig Männerspielzeug sowas.
Ja, genau. Und was ich noch gut finde, sind ich habe einen Akkuschrauber und eine Säbelsäge, die funktionieren auch mit dem gleichen Akkusystem. Sowas könnte man dann zum Beispiel auch mit seiner Powerstation zur Not auch aufladen.
Ja.
Halt auch nicht ewig halten, aber es nimmt einen ganz schön viel, es spart halt einen selber ganz viel Kraft und Zeit.
Ja, das ist ein guter Hinweis, ja, finde ich gut.
Und zum Beispiel habe ich für unseren Schwedenofen, für unseren Kamin habe ich ja so alte Paletten oder so altes Holz, was ich dann, anstatt das mit der Hand zu sägen, kann ich das dann schnell mit der Säbelsäge machen und die funktioniert halt mit Akku und den Akku kann ich dann vielleicht ein paar Mal aufladen und für solche Sachen oder du kannst dann halt zur Not mit dem Akkuschrauber irgendwas reparieren. So.
Genau, das ja, finde ich guten Hinweis.
Spart, glaube ich, ganz viel Zeit und Nerven. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man irgendwas reparieren oder arbeiten muss und du hast irgendwie scheiß Werkzeug. Das
ist blöd. Ja, das habe ich von meinem Opa schon mitbekommen. Der hat eine riesige Werkstatt gehabt mit allen möglichen Werkzeug drin und der hat mir das von klein auf irgendwie eingeimpft und daher kenne ich das, dass man als Mann immer ein ordentliches Werkzeug zu Hause hat.
Ja.
Darf man ja heute nicht mehr so sagen, als Mann. aber ich habe es trotzdem gelernt.
Als Mensch. Nummer 11. Finde ich eine gute Frage. Welche Schwerpunkte beinhaltet eine gute Krisenvorsorge? Also das ist halt auch sehr, sehr weit gefächert. Wie definiert man Krisenvorsorge oder wie definiert man Preppen? Ist es halt nur das, was man zu Hause macht? Ist es halt noch mit Survival im Wald überleben können? Also das, ich glaube, das kann man ganz weit spinnen, das Ganze. Wie siehst du das?
Ja, da muss man halt gucken, was ist mir persönlich wichtig und was denke ich persönlich, was für eine Krise eintreffen kann. Was viele außer Sicht oder nicht im Blick haben, ist Geld. Was ist denn, wenn du arbeitslos wirst? Hast du Geld gespart, dass du irgendwie ein, zwei Monate mit weniger Gehalt auskommst? Das ist, was im Prepping so gut wie nie Platz hat, das Finanzielle.
Ja, ja.
Also ich habe Arbeitslosigkeit, irgendwie lange Krankheit, alles schon selber durch. Macht euch da einen Plan. Also im besten Fall hast du dein Gehalt von 6 Monaten gespart. Im allerbesten Fall sollte das Ziel sein. Weil es ist immer irgendwas. Und wenn du wirklich nur von Gehalt zu Gehalt lebst und plötzlich irgendwas ist, Auto kaputt, Waschmaschine kaputt, das sind schon die ersten Sachen, die dich in eine Mini-Krise stürzen können. Ist jetzt nicht lebensbedrohlich, aber es schläft sich deutlich besser, wenn du einfach ein bisschen Geld gespart hast, um auf irgendwelche kleinen Sachen schnell reagieren zu können, ohne Angst haben zu müssen, die Miete nicht zahlen zu können.
Stimmt, ja. Ja, hat mich auch schon mal gerettet. Also auch guter Punkt, den du ansprichst. Finanzielle Krisenvorsorge. Habe ich zum Beispiel ja mal erfolgreich einen kleinen Betrag in Bitcoin investiert und musste deswegen, wo es bei mir ein bisschen schlechter lief, nicht extra einen Kredit aufnehmen, sondern habe dann einfach die Bitcoins verkauft und genau, habe dann davon leben können und habe mir dann die Zinsen gespart und so oder auch Aktien und sowas. Sollte man sich auf jeden Fall beschäftigen.
Ja, schreibe ich auch mein Buch darüber. Muss das nicht Bitcoin sein oder Aktien? Wenn du noch Geld gespart hast, fang einfach an, dir irgendwie Geld beiseite zu packen. Packst dir irgendwie bar hin, jeden Monat 50 Euro oder wie viel du kannst halt. Aber und fang nicht an, irgendwie ich spare am Ende des Monats, guck, was übrig bleibt. Dann mach, wenn du Gehalt bekommst, rechne dir vorher aus, was kann ich wegpacken. Gehalt kommt, 50 Euro nehmen, wegpacken und vom Rest leben. Und nicht andersrum.
Genau, genau. Ja, dann ansonsten vielleicht noch, was auch viele vergessen, ist Datensicherheit.
Oh ja, stimmt.
Dass man halt seine wichtigsten Dokumente gesichert hat, dass man halt eine Festplatte hat oder USB-Stick, was auch immer, wo man halt auch sowas wie ja die ganzen Versicherungssachen und alles, was mit dem Haus zu tun hat, alles Wichtige drin, Kopie vielleicht nochmal vom Perso und ja, alles was so an wichtigen Dokumenten sollte man da drauf haben, dass man das auch vielleicht im Notfall auch schnell mal mitnehmen kann und da nicht irgendwie seine 10 Ordner mitschleppen muss oder vielleicht das Wichtigste in einen kleinen Ordner, den man schnell einpacken kann. Genau, weil auch das Elektronische kann ja irgendwie auch mal kaputt gehen oder so, ne? Man sollte es einmal elektronisch haben und vielleicht nochmal einmal als Kopie haben, in Hardware sozusagen. Ich glaube, das ist auch was viele vergessen, weil viele denken irgendwie nur an ja, so die große Apokalypse und irgendwie sowas, aber es kann ja schon so eine kleine Krise sein. Oder für mich wäre es schon eine große Krise, wenn ich irgendwie so wichtige Daten verlieren würde. Auch wenn es nur irgendwelche Fotos von den Kindern sind oder so, ne?
Ja, das ist ein guter Hinweis. Ich habe auch, genau wie du sagst, ich habe wichtige Dokumente, Perso, Geburtsurkunde, alles zum einen in Kopie und auch auf USB-Stick im Fluchtrucksack. Weil man stellt sich vor, wenn du zu Hause brennst, du musst schnell raus, den Fluchtrucksack kannst du noch mitnehmen. Aber wer denkt denn daran, irgendwelche Ordner mit Dokumenten mitzunehmen oder irgendwie die Geburtsurkunden vom Kind oder irgendwas? Wenn du es wenigstens in Kopie dabei hast, hast du wenigstens noch einen Nachweis.
Ja, ja. Ja, ansonsten welche Schwerpunkte noch? Also für mich ist ein Schwerpunkt auf jeden Fall alles, was mit Lager zu tun hat, mit Vorratshaltung zu tun hat.
Richtig, das ist immer der größte Schwerpunkt beim Prepping, ne? Das genau. Ist für mich, was alles dreht.
Ja, aber wie gesagt, man kann das dann ewig weiterspinnen, gefühlt. Dann kann man einen Schwerpunkt legen auf Survival / Bushcraft, irgendwie im Wald überleben. So kann man auch als Schwerpunkt nehmen. Man kann auch Medizin als Schwerpunkt nehmen, vielleicht lernen, Wunden zu nähen oder solche Geschichten. Wie macht man einen Druckverband? Man kann auch eine Amateurfunklizenz machen und darauf irgendwie seinen Schwerpunkt legen. Also es gibt ja so viele Hobbys, die dir auch, oder Fähigkeiten, die dir auch nützlich sein könnten. Und ich glaube, du kannst nie alles abdecken zu 100%.
Nee, versuchen Generalist zu sein erstmal in den wichtigsten Sachen. Und ansonsten, wenn du jemand bist, der vielleicht auch in der Prepper-Gruppe ist, da kann man sich ja spezialisieren. Was der Klaus macht, irgendwie, macht Erste Hilfe. Der Fridolin, der ist jetzt der CB-Funker oder irgendwas. Karl und Schmidt, die sind dann wie die Survival-Experten. Also in der Gruppe ist es einfacher. Wenn du alleine bist, spezialisiere dich nicht. Mach irgendwie einmal im Jahr einen Erste-Hilfe-Kurs zur Auffrischung. Da hast du schon viel. Mach deine Vorratshaltung. Was richtig wichtig ist, was mir einfällt, ist die eigene Gesundheit. Ja. Mach Sport und vor allen Dingen geh regelmäßig zum Zahnarzt, weil wie beschissen wäre es, es ist eine Krise und du hast einfach mal Zahnschmerzen oder dir fällt eine Krone raus oder irgend so ein Mist. Ja. Also das ist, glaube ich, mit das Allerwichtigste noch, die Gesundheitsversorgung, die eigene. Und die kostet ja im Zweifelfall auch nicht mal was. Einfach mal zweimal die Woche laufen gehen, Liegestütze machen, Kniebeuge machen, kostet dich nichts.
Ja, genau, das ist ja auch so ein Bild, was man manchmal so bei diesen Ami-Preppern hat oder
ja.
Da sind dann irgendwie so schwergewichtige Doomsday-Prepper, die dann ihren Bunker haben und tausende Schuss Munition und Waffen und können aber keine 50 bis 100 Meter sprinten. Ne? Das ist dann auch irgendwie
der
falsche Fokus auf jeden Fall.
Gehen die Treppe hoch und schwitzen und keuchen und kippen fast um, ja.
Ja, genau, also so bitte nicht werden, genau. Es bringt einen viel mehr fit zu sein und Skills zu haben, als sich nur auf Ausrüstung und Co. zu verlassen.
Ja.
Ja. Dann würde ich gerne zum Abschluss eine Frage stellen, die ich auch sehr gut finde. Und zwar, ab wann würde für dich Krisenvorsorge krankhafte Züge annehmen?
Das ist eine gute Frage. Krankhafte Züge. Wahrscheinlich, wenn ich anfange, paranoid zu werden und hinter jeder Nachricht die Apokalypse zu sehen. Wenn sich alles in meinem Leben nur noch darum dreht, dass es negativ ist, dass alles scheiße ist, dass ich nur noch gucke, was ich an Vorrat zu Hause habe, dass sich mein Leben nur noch darum dreht, dann wäre es krankhaft. Aber ich glaube, wenn man das selbst sieht, ist es nicht krankhaft, sondern erst wenn man von außen drauf gestoßen wird, wahrscheinlich, ähnlich wie im Alkoholismus. Das selber zu erkennen, ist, glaube ich, schwierig. Und ich bin da weder Mediziner noch irgendwie Therapeut oder irgendwas. Aber ja, wenn du es halt wirklich nicht mehr im Griff hast, wenn dich das Prepping im Griff hat.
Ja, würde ich auch so ähnlich sehen. Also wenn man halt paranoid wird, nur irgendwie aus Angst preppt oder so. Wobei die meisten Prepper ja eher nicht Angst haben, gerade weil sie preppen. Aber auch für mich wird's krankhafte Züge annehmen. Ja, eigentlich alles, was so in die extreme Richtung geht, ne? Ob es jetzt eine extreme politische Richtung ist, sei es irgendwelche Reichsbürger oder Leute, die dann irgendwelche Strommasten sprengen wollen, um Blackout auszulösen oder so und irgendwie Regierung stürzen wollen. Gibt ja leider auch diese Leute in der Szene.
Ja, das hat aber für mich auch nichts mit Prepping zu tun. Das ist einfach nur wahrscheinlich, die sind mit sich selber unzufrieden, die sind überfordert vom Leben und versuchen irgendwie eine Apokalypse herbeizuführen, weil sie denken, da sind sie die großen Helden.
Ja.
Krank ist da wirklich das richtige Wort, ja.
Genau, also das wären auch für mich auf jeden Fall so krankhafte Züge, und sich irgendwie nur in seiner eigenen dystopischen Welt zu verlieren.
Ja.
Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen, ne?
Ja.
Schön, cool. Wir können vielleicht noch, Moment, ich gucke, ob ich vielleicht noch ein, zwei kleine Fragen habe, die wir beantworten können.
Ja, klar, gerne.
Okay, machen wir zum Abschluss noch so eine Schnellfragerunde vielleicht.
Ja.
Bestes Obst, Gemüse zum Einkochen, zum Haltbarmachen?
Äpfel. Apfelmus, einfach geil, einfach zu machen.
Schon mal überlegt, eine Amateurfunklizenz zu machen?
Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte mal früher ein CB-Funkgerät als Jugendlicher. Aber das ist bei mir auch völlig aus dem Fokus wieder raus. Und die Frage ist ja, was bringt's dir? Mit wie vielen Leuten könntest du reden und was würde dieses bringen, mit diesen Leuten zu reden im Notfall?
Ja, ich habe auch keine, aber ich finde es ein ganz interessantes Hobby. Ich weiß
ja, nicht. Ja, finde ich auch.
Also ich würde es wahrscheinlich eher, ich würde vorher wahrscheinlich eher einen Angelschein, Jagdschein und irgendwelche anderen Sachen machen, bevor ich sowas mache. Aber so ist gar nicht mal so schlecht, wenn man das kann und vielleicht die Rettungskräfte unterstützen kann oder so, keine Ahnung.
Schlecht ist es auf keinen Fall. Es wäre für mich halt aber auch nicht mehr als ein Hobby.
Ja. Braucht man für den Hobo/Gaskocher etc. zwingend einen speziellen Topf?
Nö. Jeder Topf, der vorher nicht schmilzt, kannst du nehmen. Was ich sowieso zu Hause hätte, wenn ich so einen Kocher habe, ist Campinggeschirr, ein Campingkocher. Ja. Sowas würde ich dann nehmen dafür.
Ja, ich hätte auch gesagt, Campinggeschirr, also es muss ja wahrscheinlich alles ein bisschen kleiner und kompakter sein. Genau, aber ansonsten kann man da eigentlich prinzipiell alles nehmen, was nicht schmilzt, genau. Was ist das 1x1 der Selbstversorgung? Ja, ist eigentlich wieder eine Frage, die man nicht so schnell beantworten kann, aber ich würde vielleicht schnell sagen, einmal das Anlegen der Gemüse- und Obstsorten, also das Heranzüchten. Ja. Dann, wenn es reif ist, das haltbar machen, auf jeden Fall.
Mhm.
Weil es wird ja dann wahrscheinlich alles auf einmal reif und du kannst gar nicht alles so schnell essen, ne, wie es vergammelt.
Genau.
Und das Letzte wäre auch irgendwie sich die Samen ziehen und irgendwie so Sachen wie Kartoffeln überwintern lassen und sowas, dass man halt im nächsten Jahr noch was pflanzen kann, dass man halt so einen Kreislauf hat. Das wäre für mich so das 1x1.
Ja, dass man in der Lage ist, wirklich die Pflanzen, die man zieht, davon die Samen zu ziehen, die nächstes Jahr neu auszusehen. Und was man nicht vergessen sollte, wäre vielleicht auch noch Tierzucht. Also wenn ich Selbstversorger bin, Hühner anschaffen. Du hast Fleisch, du hast Eier.
Mhm. Ja, würde ich auch in der Krise wahrscheinlich versuchen, mit meinem letzten Geld würde ich vielleicht mir versuchen, auch noch Hühner zu holen. So normal wäre es mir ein bisschen zu viel Aufwand, muss ich ehrlich sagen. Aber Kaninchen und Hühner auf jeden Fall auch gute Prepper-Tiere.
Ja, aber Hühner sind auch nicht irgendwie, also du kannst du nicht notfalls zwei Hühner kaufen und den Eier haben. Also musst du schon ein bisschen vorher Erfahrung mit sammeln. Also generell alles, was man irgendwie in der Krise brauchen könnte, an Wissen, an Kram, sollte man jetzt schon drauf schaffen und nicht kurz davor auf schnell.
Ja, nee, wir hatten mal Hühner, deswegen, also als ich noch zu Hause gewohnt habe.
Ja, wie auch früher.
Genau, deswegen wüsste ich sogar, wie man das macht. Wie kommuniziere ich mit anderen in einer Krise?
Also ich auf Deutsch.
Aber gut, dass du das sagst, weil es ist gar nicht mal so schlecht, eine Fremdsprache vielleicht zu können, des Nachbarlandes oder wenigstens Englisch zu können.
Ja gut, Englisch ist bei mir jetzt nicht das Problem, ich war in Australien, das ist funktioniert. Aber ja, du sollst auf jeden Fall also wenigstens Englisch können. Aber die Frage richtet sich wahrscheinlich auch in die Richtung CB-Funk wieder.
Mhm.
Und Mobilfunk. Das ist schwierig, wenn kein Strom mehr vorhanden ist. Auch wenn du jetzt vielleicht einen Akku zu Hause hast, einen Solargenerator zu Hause hast, hat es der Gegenpart vielleicht nicht unbedingt. Deswegen wäre die Kommunikation nur sinnvoll mit den Leuten, die in der Nähe sind. Das heißt, deinen Nachbarn. Das heißt, Fernkommunikation, darauf würde ich mich nicht verlassen. Bau dafür jetzt schon ein gutes Verhältnis zu Nachbarn und deinem Umfeld auf. Und sei nicht der Arsch, der irgendwie am Sonntagmittag bohren muss oder nachts laut Musik hört. Versteh dich mit deinen Nachbarn und dann brauchst du keine Kommunikation über lange Strecken.
Ja, finde ich auch. Man muss halt so hier sein Umfeld, glaube ich, kenne. Ich glaube, in der Stadt ist es ein bisschen schwieriger als auf dem Land, habe ich das Gefühl. Also ist bei mir jetzt persönlich so geschehen, dass seitdem ich jetzt ein bisschen ländlicher wohne in einem Haus, da kennt man sich eher und man redet miteinander und da weiß ich auf jeden Fall, dass man sich helfen würde, während es vielleicht in der Stadt vielleicht ein bisschen anonymer ist. Und da muss man vielleicht so ein bisschen gucken, dass man da vielleicht auch sich selber ein bisschen überwindet, auch hier vielleicht wieder aus der Komfortzone rauskommt und vielleicht auch mal, ja, auch mal mit den Leuten quatscht, die vielleicht bei einem im Mehrfamilienhaus leben oder im Block.
Musst nicht mit jedem Best Friends werden oder musst auch nicht jeden irgendwie mögen, aber zumindest miteinander normal auskommen und Respekt voneinander umgehen, sollte man können. Wenn es jetzt um die Kommunikation in der Prepper-Gruppe zum Beispiel geht, wie gesagt, die Kommunikation über lange Strecken kann sehr schnell ausfallen, wenn der Strom weg ist. Überlegt euch vielleicht in der Gruppe einen Ort, wo ihr euch treffen könnte, wenn die Kacke wirklich losgeht, dass jeder weiß, okay, es passiert erst das und das, wir treffen uns dann an diesem Ort und von da aus besprechen wir alles Weitere.
Mhm. Dazu passt vielleicht auch die Frage, wie erkenne ich Gleichgesinnte und schaffe ein Netzwerk? Aber das hattest du ja eigentlich schon angesprochen. Vielleicht ist die Frage auch noch darauf bezogen, vielleicht wie erkenne ich andere Prepper oder wie kann ich Leute vielleicht ein bisschen mich da herantasten?
Da hilft einfach nur das Thema einfach ansprechen.
Ja.
Vielleicht nicht immer wieder schönes Haus fallen, aber so mal keine Bemerkung fallen lassen. Von wegen, ja, ich habe jetzt hier irgendwie einen Vorrat zu Hause, einen kleinen, oder wie machst du das mit der Vorratshaltung? Oder individuell gucken, wie ist die Situation, und langsam rantasten. Und über das Gespräch merkst du ja, ist derjenige oder diejenige offen dafür oder gar nicht. Ansonsten, ja, Facebook, da findest du haufenweise Prepper-Gruppen. Da gibt's halt Leute, die sich da versammeln, wo man Gleichgesinnte findet. Ja, viel mehr anders als reden kann man natürlich nicht, ne? Was willst du machen? Du kannst ja nicht irgendeinen Button anstecken, also kannst du schon, aber was bringt's dir? Button anstecken, worauf ich bin, Prepper. Rede mit den Leuten, guck raus, wie die ticken, ob die dafür offen sind und dann schon weiter.
Sehr cool. Ja, damit würden wir uns verabschieden. Ich danke dir, Oliver. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gern.
Für dass du das Wissen mit uns geteilt hast.
Ja, war mal schön, auch mal, das wirklich mal wirklich zu reden, als nicht zu schreiben. Kommt man viel zu selten dazu.
Ja, stimmt. Das macht schon Spaß, ne, darüber zu reden, so, wenn man sich schon wieder mit beschäftigt. Deswegen mache ich ja auch diesen Podcast.
Macht Sinn tatsächlich, ja.
Wenn ihr mehr erfahren wollt über Oliver, wie gesagt, checkt das Buch aus. Ich werde es verlinken, das Prepper-Buch. Schaut beim Blog vorbei, schaut auch bei mir vorbei. Und ich wünsche euch allen alles Gute. Und wenn die Welt bis dahin nicht untergegangen ist, hören wir uns bei der nächsten Folge.
Ciao.